Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Hallo, ich begrüße euch zur zweiten Sendung unseres Magazins. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute befassen wir uns mit einem spannenden Thema der politischen Bildungsarbeit, und zwar dem Diversitätsansatz in der Migrationsgesellschaft. Diejenigen unter euch, die jetzt nicht in der Bildungsarbeit oder in anderen Bereichen der Pädagogik arbeiten, bitte ich nicht gleich abzuschalten. Wir werden das Thema umfassender angehen und beleuchten auch gesamtgesellschaftliche Aspekte und Herausforderungen. Euch erwartet also kein Frontalunterricht. Dazu wird auch unser heutiger Gast, unsere Expertin Karima Ben-Brahim beitragen. Ich freue mich sehr, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und zu erzählen, wie es in dem Diversitätsansatz vorangeht.
Karima Ben-Brahim ist ausgebildete Diplompädagogin und Konfliktmediatorin und arbeitet als Referentin beim Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit, kurz IDA. Ihre Schwerpunktthemen sind dabei Diversität, Rassismus und Empowerment. Zudem hat sie auch einen Lehrauftrag an der Universität Bielefeld inne. Frau Ben-Brahim, vielleicht können Sie zum Einstieg in das Gespräch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was genau unter Diversität in der Bildungs-, in der Migrationsgesellschaft verstanden wird. Und auch etwas zu den Wurzeln des Begriffs und der Theorie ausführen.
Also Diversität ist, im Grunde genommen heißt es erstmal verschieden sein, Differenz, anders sein oder vielfältig und Verschiedenheit. Und das kommt eigentlich aus dem englischsprachigen Konzept Diversity Management beziehungsweise Managing Diversity. Und ist sozusagen ein Ansatz, der dann übergeschwappt ist nach Deutschland. So. Und es geht im Grunde genommen darum, um Diskriminierung und Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der sexuellen Orientierung, aufgrund des Geschlechts, aufgrund der Behinderung, des Alters und auch der ethnischen Herkunft. Also, und es ist im Grunde genommen so, dass es ein Ansatz ist, der gegen Homogenität ist. Heißt, er spricht eigentlich viel sich aus für Positives, also positives Verschiedensein. Es ist okay, anders zu sein. Und genau. Die geschichtlichen Hintergründe stammen eigentlich aus dem, wie gesagt, amerikanischen Kontext. Hat eine sehr lange Geschichte der sozialen Bewegungen und der rassistischen Zuschreibung von schwarzen Menschen in Amerika. Es gab ja soziale Bewegungen dazu und viele Aufstände in den 60er, 70er Jahren, dessen sich die Politik natürlich angenommen hat und versucht hat, politisch zu agieren und zu intervenieren, weil es ja auch Aufstände gab. Und es gilt nicht nur für die schwarze Bewegung in Amerika, sondern auch für die lesbisch-schwule Bewegung, für die Bewegung von Frauen, also Frauenbewegung, die Arbeiterinnenbewegung, also sehr viele Bewegungen in der Gesellschaft, die einfach gemerkt haben, dass sie benachteiligt werden. Durch die Bildung oder durch Institutionen, Behörden oder auch im Schulsystem. Genau. Und es gab dann, wie gesagt, politisch Intervention, nämlich das Gesetz, in Amerika zumindest, wo es darum ging, mehr Benachteiligungen zu eliminieren. Und das hat sich dann sozusagen weiter fortgesetzt bis hin zu so einer Diversity Politics, also einer Politik des Diversitätsansatzes, den man bis heute auch noch sieht, bis hin zur Administration der Demokraten. Aber das führt jetzt zu weit.
Bekannt ist es ja gerade hier in Deutschland in ökonomischer Hinsicht, also dieses Diversity Management. Können Sie darauf noch ein bisschen eingehen und da vielleicht auch ganz klar vielleicht Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zur Pädagogik, zur politischen Bildungsarbeit ausführen?
Ja, also der Ansatz ist natürlich auch ein Ansatz, der in der Politik und Wirtschaft und in der Bildung stark vorhanden ist. Das heißt, natürlich wird auch in der Wirtschaft für ein besseres Klima in den Unternehmen geworben. Das heißt, dass man sozusagen eine unterschiedliche Belegschaft hat und natürlich dadurch weniger Konflikte auftauchen, Rassismus eliminiert wird, Diskriminierung. Aber man muss natürlich sagen, dass es hier um ökonomische Interessen geht. Also das hat natürlich den Nebeneffekt, dass ein Klima verbessert wird, aber gleichzeitig geht es darum, mehr zu produzieren und eine Gewinnmaximierung des Unternehmens zu schaffen. Bis hin sogar zu einer Produktvielfalt, die dann auf unterschiedliche Interessensgruppen wie Frauen extra konzipiert werden oder zum Beispiel für die Menschen, die irgendwie gerade eingewandert sind, ein ganz spezielles Angebot zu schaffen. Aber das ist natürlich ein Punkt, den man auch legitimieren kann, aber der sich natürlich abgrenzt von der Gesellschaft und Politik, wo es natürlich nicht so ein, die können wir gebrauchen und die können wir nicht gebrauchen, also ein Leistungsprinzip geht, sondern eher darum, gesellschaftskritisch und politisch zu handeln und ein anderes Konzept von miteinander leben zu schaffen. Das wird natürlich in der Wirtschaft nicht der Fall sein, wie wenn Menschen irgendwie in der Gesellschaft oder in der Schule sind. Da haben diese ökonomischen Interessen keine Bedeutung oder eine geringe Bedeutung.
Nennen wir es denn auch deswegen dann Diversität und nicht Diversity Management, um sich dadurch dann abzugrenzen? Und also ist dann auch das explizite Ziel, eben nicht nur Menschen, die uns, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, wirtschaftlichen Nutzen zu integrieren oder zu wertzuschätzen, sondern es ist auch ganz klar, ist natürlich die Menschen an sich jetzt erstmal wertzuschätzen.
Ja, es geht auch genau darum, dass eben nicht Menschen eingeteilt werden in so ein Leistungsprinzip und ein Funktionalitätsprinzip, sondern eigentlich zu sagen, Menschen sind verschieden, haben unterschiedliche Potenziale und Ressourcen, die nicht unbedingt in der Wirtschaft eingesetzt werden können, sondern allein, was sie mitbringen an Sprachen, an Kenntnissen, an Kompetenzen, Fähigkeiten, ist sozusagen ein Gut für eine Gesellschaft und zwar nicht in dem Maße, dass man es nutzt, sondern dass es sozusagen eine Bereicherung und eine Normalität hat in der Gesellschaft. Bezieht sich dann auch auf Menschen, die eine andere Religion haben, die einfach auch eine multiethnische Perspektive in einer Gesellschaft aufzeigen oder eine multireligiöse oder auch keine Religion. Also das ist sozusagen eine Vielfalt innerhalb der Gesellschaft. Und dieser Management-Begriff, also es kommt eigentlich von diesem to manage diversity, also managing diversity, was sozusagen irgendwann natürlich die Unternehmen aufgeschnappt haben und als ihr Konzept dann Diversity Management rausgemacht haben, was nach einer Absatztheorie natürlich dann auch klar ist sozusagen. Aber im Grunde genommen wird mehr und mehr der Begriff Diversität im deutschsprachigen Raum genommen, um sich einmal auch davon abzugrenzen von solchen ökonomischen Interessen oder kapitalistischen. Und der andere Punkt ist auch, um es einfach auch deutschsprachiger vertretbar zu machen und nicht immer sowas, ach, das kommt ja aus Amerika, sondern eigentlich zu zeigen, Diversität ist ein Ansatz oder was heißt eigentlich ein Ansatz, ist eine soziale Realität in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Menschen migrieren, Menschen sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Herkünfte, haben unterschiedliche Gender, also unterschiedliche Geschlechter. Und das ist natürlich ein Punkt, der in der Gesellschaft eigentlich so eine Normalität führt. Nur das wird natürlich nicht so gesehen. So.
Dann frage ich jetzt mal ganz ketzerisch, was wäre denn dann der Unterschied zu dem Interkulturalität Konzept. Was ist da der Unterschied?
Ja, der Interkulturalitätsaspekt ist ja immer, dass es im Grunde genommen darum geht, eine andere Kultur zu, also eine Interaktion zwischen einer Kultur und der anderen zu schaffen. Und das ist natürlich ein Punkt, den, ich sag mal, der in der Diversität sich so belaufen würde, dass es nicht die eine oder andere Kultur gibt, sondern ganz unterschiedliche Kulturen, die aber nicht abhängig davon sind von einzelnen Personen oder Gruppen, die irgendwo mal eingewandert sind, sondern dass jeder eine andere Kulturszene hat, eine Subkultur hat, eine andere Community und dass das eigentlich eine Normalität und auch eine Art von ein Selbstverständnis ist und nicht, dass man dadurch jemanden als anders definiert. Also wir sind alle deutsch, wenn wir das so sagen können, oder Menschen, die aber irgendwie in unterschiedlichen Identitäten durch die Gegend laufen oder auch sich so definieren und nicht, ich bin deutsch und du bist sozusagen aus einem anderen Land und jetzt erzähl mir mal, was du sozusagen alles so ein tolles kulturelles mitbringst. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Paradigmenwechsel, dass es bei Diversitätsansätzen darum geht, diese Differenz erstmal anzuerkennen und wertzuschätzen und nicht daraus einen etwas Positiveres oder Negativeres daraus zu machen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der, glaube ich, auch in diesem Kontext von Interkulturalität eine ganz andere Auslegung hat und auch andere Konsequenzen sozusagen, wenn man wirklich das ernst meint, auch sagt, es geht hier natürlich auch um Privilegien und Machtverhältnisse in einer Gesellschaft, Minderheiten- und Mehrheitenverhältnisse, wer profitiert davon, wer nicht und vor allen Dingen, wer hat dadurch einen Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Bereichen wie eine Schule, Ausbildung, Wohnmarkt und so weiter.
Kann man dann diesen Diversitätsansatz auch als eine Art Kritik oder eine andere Strömung gegenüber der Interkulturalität dann auffassen? Also dass man sozusagen, was man immer hört, interkulturelle Öffnung und das, dass man das eher kritisiert, dass es wieder Menschen in Blöcke definiert oder reinsetzt und dass man dadurch dann sozusagen einen Ausbruch als den Mensch als Individuum ansieht.
Ja, das kann man schon so sagen, dass es, glaube ich, eine Kritik ist und auch eine Fortsetzung vor allen Dingen, also eine größere Weiterentwicklung ist, zu sagen, früher sind vielleicht Leute eingewandert und dann ist okay, aber jetzt haben wir vierte Generation an Menschen, die hier zugewandert sind und eigentlich Teil der Gesellschaft sind und nicht mehr, woher kommst du oder hast du diese und diese Wurzeln. Also insofern glaube ich, dass das ein Unterschied ist in der Aufnahme von oder unter Konzeption von, wie lebe ich in einer Gesellschaft. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass man unterscheiden muss zwischen interkultureller Öffnung, die eigentlich eine Strategie ist, um sozusagen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die benachteiligt werden aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und so weiter, einen Zugang zu gesellschaftlichen Bereichen gibt, wie in Institutionen, Behörden, Schule, auf dem Wohnungsmarkt und so weiter. Und dieser interkulturelle Öffnungsansatz ist eigentlich eine Strategie innerhalb des Diversitätsansatzes, also Diversity Management, wo es ganz explizit um eine zielgruppenspezifische Quotierung geht, um sozusagen Diskriminierungen abzubauen. Deshalb würde ich den nochmal separieren. Mhm. Natürlich steckt in diesem interkulturellen Öffnung immer Kultur drinne. Das ist ein Problem, das sehe ich auch so und das ist auch eine Markierung. Stattdessen ist man ja nicht nur mit Migrationshintergrund oder mit einer Rassismuserfahrung sozusagen, sondern man ist ja auch Frau. Das wirkt sich ja anders aus auf Männer oder auf Frauen oder Menschen, die eine andere Religion haben oder auch eine Behinderung haben oder wenn man heterosexuell ist oder eher homosexuell. Das ist alles sozusagen ein Punkt, der nicht abgeschlossen ist und dadurch wird man benachteiligt, sondern manchmal greift es ja ineinander. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der auch viel mehr nochmal aussagt über Identitäten und Mehrfachidentität, die man ja auch einfach hat. Also das ist ja nichts Abwegiges, sondern jeder hat ja, darf sich auch seine Identität suchen und hat auch eine, die sozial konstruiert ist. Insofern würde ich schon sagen, dass das ein ganz großer Unterschied ist zu diesem interkulturellen Ansatz.
Wenn Sie aber jetzt sagen, dass interkulturelle Öffnung Teil von Diversität ist oder es mit impliziert, gibt es denn da sowieso unterschiedliche Schulen, sage ich jetzt mal, oder Ansätze in der Diversitätsarbeit oder in dem Konzept? Oder ist das jetzt erstmal, gibt es den Ansatz?
Es gibt einen Ansatz, sage ich mal, der erstmal davon ausgeht, dass Vielfalt da ist und Verschiedenheit aufgrund dieser Dimension oder Kategorien, die ich genannt habe. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen gängig ist. Aber natürlich ist es immer der Blick desjenigen oder derjenigen Schule, also sei es die rassismuskritische Bildungsarbeit oder sei es die Gender- oder feministische Perspektive, die sozusagen von sich aus nochmal andere Schwerpunkte setzt. So. Eigentlich im Allgemeinen ist es so, dass man, wenn man den Diversitätsansatz im Ernst meint, sich immer auch auf alle Dimensionen bezieht und alle Merkmale sozusagen auch immer mitdenken sollte und dagegen ankämpft. Also nicht sagt, ja, ich möchte nur die eine Gruppe sozusagen die Diskriminierung abbauen, sondern auch es ernst meint, alle anderen Kategorien auch abzubauen in einem Unternehmen. Aber es gibt natürlich Schwerpunkte in der Gesellschaft und natürlich auch Schwerpunkte, wo es zum Beispiel Unternehmen gibt oder Institutionen, die 90% Männer haben und die Frage von 10% Frauen natürlich da erheblich ist und man versucht dann durch entweder zielgruppenspezifische Angebote oder auch eine Quotierung, Frauen dann sozusagen mehr in bestimmte Behörden oder Berufe zu bekommen, damit sozusagen dann Gleichgewicht herrscht. Aber es soll natürlich so sein, dass sie ineinander greifen. Und das hat mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu tun, die wir haben. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind Menschen mit Migrationsgeschichte halt betroffen, als im Grunde genommen weiße Personen. Dann muss man aber nochmal auf die Geschlechter gucken. Also es ist da nicht einfach und einseitig, sondern es ist schon so, dass es eine intersektionale Perspektive hat, also mehrfach Blick sozusagen für Diskriminierung.
Wenn Sie von politischen Machtverhältnissen sprechen, kann man ja gleich mal überleiten jetzt zur Politik oder zur Gesellschaft. Warum ist denn, jedenfalls ist aus meiner Warte aus, warum ist denn dieser Gedanke der Interkulturalität so viel weit verbreiteter als zum Beispiel jetzt dieser Diversitätsansatz, der ja den Menschen im Mittelpunkt stellt und nicht irgendwie ein bestimmtes Merkmal von ihm, ob das ihm überhaupt nicht zutrifft oder nicht. Aber warum ist das bequemer oder gibt es dafür auch, ich sag jetzt mal ganz klar, auch politische Gründe?
Also es gibt mehrere Gründe, glaube ich. Also wenn man sich Deutschland erstmal anschaut, hat es natürlich was damit zu tun, dass erst vor ein paar Jahren politisch gesagt wurde, wir sind ein Einwanderungsland und wir öffnen uns sozusagen, obwohl es natürlich faktisch viel länger war und natürlich auch schon längst, also in den 50er, 60er Jahren, die Migrationswelle schon längst da war, was natürlich nicht gleich zu einem Umbruch führt, aber sozusagen die Gesellschaft schon viel früher eigentlich damit konfrontiert wurde und ich würde sogar sagen, vor der sozusagen Bewegung der sozusagen sogenannten Gastarbeiterbewegung, dass es sozusagen eine Migration gab, die gab es schon immer. Also Deutschland war nie homogen, gleich, weißchristlich, heterosexuell etc., sondern natürlich gab es Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, Frauen-Männer-Verhältnisse, es gab Menschen, die eingewandert sind schon vor 1900. Also es gibt eine Bewegung innerhalb Deutschlands oder und ich glaube, das hat einmal mit dem nationalstaatlichen Gedanken zu tun, dass wir natürlich dadurch Grenzen haben und diese sozusagen auch zeigen, wer dazugehört und wer nicht, also auch politisch durchgesetzt werden. Der andere Punkt ist natürlich, dass es, glaube ich, schon etwas zeigt über einen selbst. Also wenn man diesen interkulturellen Blick hat, der ja damals in den 70ern, sage ich mal, ja als gut gemeint galt, ist natürlich sagt, ach, wir wollen sozusagen eine Offenheit dem Gegenüber geben, ja, und der andere ist eigentlich, wir wollen mehr über den wissen, so. Und das ist natürlich für jetzt so eine Generation, die sagt irgendwie, hey, ich weiß gar nicht, was meine Wurzeln sind, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, oder ich habe halt mehrere, einfach nicht mehr das Konzept sozusagen beliebt. Es gibt bestimmt Menschen, die vielleicht sagen, nee, ich habe da eine andere Kultur und fühle mich darin sicher, aber dieses Festschreiben dieser Kultur ist halt ein Problem. Und ich glaube, das ist etwas, was sozusagen einem Selbstsicherheit gibt und dem Gegenüber sozusagen auch eine Verortung gibt. Also man markiert jemanden dadurch, wohin er eigentlich gehört. Und oft ist es dann so, dass er eigentlich nicht zu uns gehört. Also man merkt es jetzt momentan in diesem ganzen antimuslimischen Diskurs, die gehören eigentlich nicht zu uns, der Islam gehört nicht zu uns. Also wäre sozusagen ein Beispiel, wobei es Studien dazu gibt, dass der Islam schon vor 1900 in Deutschland mit Moscheen da war, aber keiner sich sozusagen damit auseinandersetzt oder auch Europa keine einheitliche christliche Tradition hat, sondern auch eine jüdische und eine islamische auch, die vielleicht geringer und nicht so ausgeprägt ist. Aber sie ist da. Und deshalb glaube ich, dass es natürlich schon was zu einem allgemeinen Wohlfühlen zu tun hat, mit einem Wir, einer Nationalstaatenbildung, wo es darum geht, dass man definiert, wer eigentlich dazugehört und wer nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was manchmal Menschen nicht böse meinen, aber es ist halt auch in allen Bereichen und vor allen Dingen in der Pädagogik stark, stark verankert. Also ich selber habe in meinem Studium oder während meines Studiums immer wieder von diesem interkulturellen Interkulturalität brauchen wir und wir müssen mehr jetzt irgendwie wissen, wie wir mit den anderen umgehen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil wer ist dieser andere? Und wer definiert diesen anderen? Und das ist ein sehr defizitärer Blick auch. Ich glaube, das hatte ich vorher ja ausgeführt, dass mich das bei diesem Paradigmenwechsel von Diversität einfach auch mal anerkennen. Es gibt andere Menschen, die einfach anders sind. Man muss es nicht alles toll finden, aber man muss erstmal sagen, okay, das ist anders, aber nicht schlecht anders, sondern es ist einfach verschieden. Verschieden von der Art und Weise. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich die Kritik stark sehe, dass es in interkulturellen Ansätzen immer darum geht, eigentlich ein Defizit aufzuzeigen. Es wird selten gezeigt, dass es auch schön sein kann, eine andere Biografie zu haben, Großeltern aus einem anderen Land etc., sondern ja, es ist ein Problem mit der Sprache, es ist ein Problem da. Also es wird sehr kritisch immer darauf geschaut. Also ich wünschte mir, dass das ein anderer Blick wäre, dann würde man vielleicht auch in der Pädagogik damit anders umgehen, aber er ist sehr kulturalisierend und ethnisierend.
Ist es denn dann politisch auch oft, jetzt will ich nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber politisch gewollt, dass man die Menschen dann in diese Blöcke dann setzt, um das jetzt nicht besser zu kontrollieren, aber es auf jeden Fall vielleicht auch einfach einfacher zu machen und dann natürlich auch immer Probleme daran dann festzumachen? Ist da die Politik momentan, also öffnet sie sich zum Beispiel am Diversitätsansatz oder ist da immer noch, gerade in der Politik, jetzt mal abgesehen von der Pädagogik und anderen Bereichen, also da scheint ja die Wirtschaft, die Ökonomie ja sogar Vorreiter zu sein und sperrt sich noch die Politik eigentlich gegen so etwas?
Na, ich glaube schon, dass man kann natürlich nicht sagen, die Politik, man muss dann auch immer gucken, was für Parteien, also es gibt Parteien, die sehr offen damit umgehen und sagen, wir wollen eigentlich Menschen mit einer Migrationsgeschichte bei uns haben und werben auch, besonders Frauen zum Beispiel, also man merkt zum Beispiel an bestimmten Parteien, gerne auch, dass sie mehr in die Richtung gehen, auch wirklich da sich zu öffnen. Aber das hat natürlich was damit zu tun, was für eine Agenda und woher die kommen, was für, sozusagen für eine sozialen Gerechtigkeitssinn man hat. Und man da versucht sozusagen alle Beteiligten mitzubekommen. Ich glaube aber, dass trotzdem politisch nicht die richtigen Signale oder oft nicht starke Signale gesetzt werden, also die gesellschaftliche Impulse geben könnten, wie es zum Beispiel die Wirtschaft macht. Das ist eigentlich total absurd, dass die Wirtschaft versucht, natürlich aus eigenem Interesse und natürlich aus nicht einer Willkommenskultur nach dem Motto, die sind wirklich alle uns gesonnen, sondern natürlich einem Gewinnmaximierenden, aber der hat einen Nebeneffekt. Das heißt, wenn man Menschen in unterschiedlichen Unternehmen hat, ich meinte umgekehrt, Menschen mit unterschiedlichen Biografien und in Unternehmen hat, dann führt das natürlich dazu, dass Reibung da ist, dass man versucht, sich zu begegnen, dass man versucht, Arbeitskreise zu entwickeln und die Gewerkschaften machen das ja auch. Da gibt's dann eine EG Metall Migration oder eine AG, meine ich, Migration und so weiter und so fort. Wobei auch das finde ich schwierig. Ich würde eine andere AG viel besser finden. Aber dass man versucht natürlich Menschen, die hier, die aus einem bestimmten Hintergrund haben, mit einzunehmen. Aber es wird trotzdem zum Beispiel durch das Antidiskriminierungsgesetz, das ist erst 2006 in Kraft getreten, gibt es ganz, ganz viele politische Signale, die noch nicht gesetzt wurden. Also es gibt zum Beispiel Klagen, die Menschen machen können in Bezug auf einen Disco-Besuch oder auch jetzt ist Racial Profiling zum Beispiel. Aber der Dienst, also die Dienstleistungen sind davon befreit, zum Beispiel auch private Unternehmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, eigentlich noch mehr zu agieren. Und das wird noch nicht gemacht. Auch aus natürlich einer, ich sag jetzt mal, einem Interesse, nicht den Menschen, die einen selbst wählen, dann auch irgendwie so eine Agenda draufzusetzen. Und das ist problematisch, weil einfach auch dadurch nicht so ein Augenmerk gelegt wird, dass Diskriminierungen in Deutschland Alltag sind. Und dass, wie jetzt auch, Unterkünfte einfach angegriffen werden, also nicht nur Rechte, sondern auch dieser Alltagsrassismus, Pegida-Demonstration, das haben wir jetzt die ganze Zeit mitbekommen. Das sind alles, glaube ich, wichtige Impulse, da auch ganz konkret zu sagen, nein, wir setzen uns gegen Rassismus ein und wir machen etwas gegen Rassismus, gegen Homophobie, wir setzen uns ein gegen Sexismus, Klassismus, wirklich gegen Feindlichkeit gegenüber Menschen, die eine andere körperliche Beeinträchtigung haben. Also es gibt da auch gegen Alter, gegen Religion, also da auch wirklich mehr Empörung zu haben und vor allen Dingen gesellschaftliche Signale zu setzen. Und da ist, glaube ich, die Politik schon noch nicht so weit, wie man es in anderen Ländern hat. Also Amerika ist ein gutes Beispiel. Die haben zum Beispiel Diversity Politics, wo ganz klar ist, das mag man mögen oder nicht mit Quotierungen und dass Frauen dann eine bestimmte Position bekommen und das ist sehr lobbyartig. Aber es ist trotzdem so, dass versucht wird, das Abbild der Gesellschaft auch wirklich innerhalb der Politik auch durchzusetzen. Weil sie natürlich auch denken, dass sie dann wählen, aber das hat, wie gesagt, auch diesen Nebeneffekt, auch ehrlich sagen zu müssen, okay, da gibt es eine Möglichkeit, Menschen Zugänge zu geben zu solchen Bereichen, die sehr wichtig sind.
Kann man denn dann sagen, dass Deutschland in der Hinsicht ein Entwicklungsland ist, jetzt bezogen auf die USA, aber vielleicht auch bezogen auf andere Länder? Also gibt es auch jetzt im europäischen Vergleich mehr Länder, die das begriffen haben? Oder ist es gerade auch, was Europa angeht, einfach, also man sieht, wenn ich jetzt sehe, Flüchtlinge, würde ich zum Beispiel sagen, dass da auch alles noch sehr im Argen liegt und dass es auf gesamteuropäisches Problem ist. Aber jetzt bei diesem Diversitätsansatz und dass man das auch anerkennt in Europa, ist da Deutschland noch weit entfernt? Oder ist das, sage ich jetzt mal ganz flapsig, Durchschnitt?
Ja, also Vergleiche sind schwierig zu machen, weil Deutschland einen bestimmten historischen Kontext hat und eine andere Geschichte hat, also auch mit Amerika. Amerika hat auch andere Probleme. Also ne, deshalb sollte man nicht immer diese Vergleiche ziehen. Die hat eine andere Geschichte und eine andere Auseinandersetzung mit Rassismus. In Deutschland ist es eher der Nationalsozialismus und das wird immer auf Rechte und Rechtsextremismus abgeschoben, was ein definitives Problem ist. Aber es gibt auch diesen Alltagsrassismus und den normalen Rassismus, sage ich jetzt mal, der tagtäglich passiert. Durch Beschimpfungen, ne, einfach mal jemandem was sagen und das gar nicht aber so meinen. Also es ist sozusagen eine andere Auseinandersetzung mit dem Rassismusbegriff an sich. So, aber der Punkt ist, dass es natürlich, England zum Beispiel als Vergleich, haben auch in ganz frühen diese Antirassismusbewegung, die stattgefunden hat durch unterschiedliche Kulturhistoriker, Stuart Hall ist zum Beispiel einer, der auch viel darüber geschrieben hat, Homi Bhabha, die haben sich alle mit einer kolonialen Geschichte auseinandergesetzt und was sozusagen die Länder in den Ländern sozusagen verursacht haben und England war ein Kolonialland, also hat sozusagen Kolonien in anderen Ländern errichtet und hat sozusagen dadurch immer noch eine Postkolonialität in bestimmten Ländern. Und dadurch gab es natürlich viele, die sich damit auseinandergesetzt haben. Deutschland streitet ab, Kolonialität überhaupt gehabt zu haben. Also so, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt. Deshalb stürzt man sich immer in Bezug auf Antisemitismus zu Recht auch darauf. Aber es ist nicht das Einzige. Also es ist auch nicht Antisemitismus sondern und gegen Rassismus, sondern es gibt unterschiedliche Phänomene. Wir sehen es auch momentan an der Roma-Thematik, die sehr aufgeheizt wird. An ganz unterschiedlichen Beispielen, die ich jetzt nennen kann und könnte, aber das führt zu weit. Insofern glaube ich einfach, Deutschland ist da schon in der Entwicklung. Es ist besser als vor Jahren, aber es ist nicht gut, wenn ich das so sage.
Ja. Was haben Sie eine Agenda, haben Sie Forderungen? Also was muss verbessert werden? Und vielleicht können Sie da auch auf mehrere Bereiche eingehen, was jetzt Politik und vielleicht umfasst das ja auch gleich schon mit der Gesellschaft, aber was uns natürlich auch interessiert in der Pädagogik. Also was kann man zum Beispiel in der schulischen Arbeit oder auch in der außerschulischen Pädagogik, was muss da verbessert werden?
Also ich glaube, zuerst erstmal muss das auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Also ich glaube, dieser Fokus immer auf Menschen und individuelle Diskriminierung ist ein Punkt auf jeden Fall, den man sehr gut ansetzen kann in der Schule, in der politischen und also in der außerschulischen und schulischen Bildungsarbeit. Ganz wichtig, indem ich hier auch arbeite, Menschen darauf hinzuweisen, wo Mechanismen von Rassismus, von Sexismus, Klassismus etc. passiert und was es sozusagen mit Menschen macht. Also auch da Räume zu geben, dass man darüber sprechen kann, dass man darüber reflektieren kann und vor allen Dingen auch versucht natürlich diese Einstellungs- und Handlungs- oder Verhaltensweisen auch zu ändern. Also nicht nur zu sagen, okay, ich habe da jetzt was gesagt, sondern auch zu verstehen, warum es nicht okay ist, bestimmte Wörter zu benutzen oder was es halt auch mit anderen Menschen macht, wenn man sie halt irgendwie ausgrenzt. So, das glaube ich gilt generell auch für den gesamten Wissenschafts- und Wissensproduktionsbereich, schließt Universitäten mit ein, die in der Wissensproduktion auch immer noch leider bestimmte Schulmaterialien nehmen, die irgendwie rassistisch konnotiert sind oder die bestimmte Frauenbilder drauf haben. Also teilweise sehr oldschool und ich würde mal sagen sehr in der Hinsicht wirklich in einem Entwicklungsstadium noch sind, auch dort Sachen entwickeln müssten, die viel mehr zu so einer Diversitätsperspektive beitragen. Wenn man das auf eine institutionelle Ebene packt, dann sind natürlich die Behörden, die Institutionen und Unternehmen natürlich gefordert, weil auch sie sozusagen unabhängig von politischer Bildungsarbeit dazu führen, Gleichgewichte zu schaffen. Und das ist bis heute immer noch so, dass viele Menschen nicht die Zugänge bekommen. In den Bereichen wie zum Beispiel Verwaltung, da haben wir immer noch ein paar, Polizei schreibt ständig aus, dass sie sozusagen wenig Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl jeder vierte bis fünfte in Deutschland eine Migrationsgeschichte hat. Also da ist an ganz vielen Orten, glaube ich, noch ganz wenig Bewegung und an manchen mehr, obwohl sozusagen die Realität eine andere ist. Da muss man unterschiedlich mit umgehen und auch Strategien entwickeln. Und da ist natürlich auch die Politik gefordert, zu sagen, okay, es gab bei Gender Mainstreaming sozusagen auch das Instrument, interkulturelle Öffnung ist auch eins, Quotierungen oder Zielgruppen in die Institutionen zu bekommen. Dafür würde ich auch plädieren, weil sie immer noch sehr viel weiß, männlich, heterosexuell sind. Da gibt's ganz viele und gesunde Menschen sozusagen. Man sieht kaum Menschen mit einer Behinderung, die irgendwie auch im wissenschaftlichen Leben sind. Das ist immer eine Rarität sozusagen. Und da würde ich mir wünschen, wie gesagt, politisch viel mehr Einfluss zu nehmen und auch vor allen Dingen die Unterstützung von dem allgemeinen Antidiskriminierungsgesetz oder allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, so heißt das ja letztendlich, dort auch weiterhin eigentlich Bereiche zu öffnen, wogegen Menschen klagen können. Mhm. Ja, also nicht nur auf den Wohnmarkt und irgendwie freie Wirtschaft, sondern auch wirklich private Bereiche zu öffnen, damit Menschen klagen können und die Möglichkeit. Das schließt aber auch ein, dass Menschen die Möglichkeit haben, über Rassismus auch zu sprechen. Und das ist ein Aspekt des Empowerments, der eigentlich dann auch sagt, okay, Menschen, die Rassismus betroffen sind oder von Sexismus, Klassismus etc., müssen Räume haben in Institutionen, Behörden, in der politischen Bildung, in der Schule, wo sie darüber sprechen können, was ihnen widerfährt. Und das muss eigentlich viel mehr institutionalisiert werden und auch die Möglichkeit geboten werden, diese zu öffnen. Und das ist noch sehr, sehr gering. Das passiert meistens durch eigene Selbstorganisationen, die das ganz toll machen. Aber es ist viel also ganz wenig im Alltag eigentlich davon zu hören, dass es Menschen gibt, die sich darüber austauschen und sich darüber stärken können und darüber eigentlich eine Möglichkeit haben, sich selbst zu definieren und nicht so von außen definiert zu werden. Also es ist ein ganz wichtiger Raum, Dialograum, ich würde sogar sagen Traum, aber der eigentlich auch etabliert werden muss. Also ich glaube, um so ungleiche Verhältnisse zu schaffen, muss natürlich auch politisch der Wille sein, dass man da wirklich rangehen möchte. Und da sehe ich noch nicht die richtigen Signale.
Kann das denn, wenn ich jetzt nochmal auf Schule oder Verein das münze, kann das dann auch oft mit, wie soll ich sagen, Angst des Mehrheitsweißen zu tun haben, dass wenn er jetzt jemand Kind in die Schule bekommt, die eine Migrationsgeschichte hat, also die dann wahrscheinlich 4 Generationen nach hinten liegt, aber dass er durch diesen seine Ausbildung genötigt fühlt, erstmal versucht, genau diese Stereotypen irgendwie anzuwenden, positiv gesprochen. Also, dass er sagt so, und wo kommst du her? Und ach, das ist ja immer mein Lieblingsbeispiel, das mit dem, wir machen jetzt mal ein schönes interkulturelles Frühstück und der Lehrer oder die Lehrerin ist dann aber ganz enttäuscht, wenn auf einmal alle Nutella dann mitbringen, weil das sozusagen nicht in ihrem Kopf, in ihrem Lehrplan dann so vorgesehen ist. Wünschen sich da mehr Selbstbewusstsein? Oder ist es dann auch oft, dieses Selbstbewusstsein oft eine Ausrede, um rassistische Stereotypen auch weiterzuführen?
Ja, wenn ich so darauf antworten kann, glaube ich schon, dass es viel mit Erwartungshaltung zu tun hat und auch, das meine ich, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, die Erwartung zu haben, dass der irgendwie anders ist. Also der ist auf jeden Fall anders als ich. Und das ist sozusagen so eine Markierung, die aufgebrochen werden muss, weil Menschen haben Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Also Gruppen werden eingeteilt in ganz unterschiedliche Kategorien. Das ist schon fast normal, weil jeder hat irgendwie eine Art und Weise, Menschen zu kategorisieren. Die Frage ist nur, wie werden diese sozusagen bestimmte Gruppen kategorisiert? Also wenn sie dann negativ und immer anders und sie gehören nicht dazu, obwohl sie schon seit 4 Generationen in Deutschland sind, super Deutsch sprechen und ihnen aber abgenommen wird, dass sie eigentlich Deutsch sprechen zum Beispiel oder immer noch gefragt wird, woher kommst du eigentlich? Und man sagt eigentlich, woher man kommt. Und dann heißt es aber, naja, ich meine eigentlich irgendwie, naja, deine Eltern oder du, dann ist das schon etwas, wo man immer wieder sagt, es kann Interesse sein und ich glaube das auch manchmal, aber es ist auch oft so, dass es nicht Interesse ist, sondern dass man immer denkt, jemand, der nicht so aussieht wie ich oder irgendwie vermeintlich anders aussieht, auch ihn anders verorten zu müssen. Und das ist sozusagen nur ein Punkt. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt Menschen, die dann meinen, wenn man irgendwie auf dem Schulhof eine andere Sprache spricht, dann ist das nicht gut. Also dann ist das sozusagen ganz problematisch für alle anderen Kinder. Und dann muss man sich schon überlegen, dass es vor der Nationalstaatenbildung 1830, sogar später, 8 Sprachen gab im deutschen Bildungssystem, also im Bildungssystem. Das heißt, was macht Schule da? Sie versucht zu homogenisieren und natürlich wollen sie alle in einer Klasse haben, die irgendwie alle gleich sind und dun dun dun. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, wir haben Kinder, die unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Fähigkeiten, Potenziale haben und auch unterschiedlich mit umgehen, mit Diskriminierung. Ja, einige sind total gestärkt, andere sind weniger gestärkt. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, dass man als Lehrer oder lehrende Person, auch Institutionen, also da rede ich wirklich von dem Schulsystem, diese Vielfalt da nicht irgendwie unterdrückt. Oder sagt, die sind auf jeden Fall anders, aber der Rest sozusagen ist Deutsch gut etc. Das ist schwierig, weil auch Deutsch sein, wie definiert man denn Deutsch sein? Wer ist denn Deutsch und wer ist es nicht? Deshalb glaube ich einfach, dass es schwierig ist, mit anderen Ansätzen sozusagen dagegen anzukämpfen. Und bin der festen Überzeugung, dass gerade in so Pädagoginnen, Erzieherinnen auch die Aufgabe haben, vielleicht da auch gesellschaftlich schon zu intervenieren oder vielleicht präventiv schon zu arbeiten, weil dort bildet sich das, was sozusagen Kind denkt, was es nicht denkt, was normal ist vielleicht auch zu fragen, woher kommst du, wird dort sozusagen gebildet. Wenn man immer hört, es ist okay, dann irgendwie, weiß ich nicht, die Karima zu fragen, woher sie kommt, dann ist es auch kein Problem für sie eigentlich. Aber vielleicht ist es für das Mädchen, die gar nicht gefragt werden will, ein Problem. Und also ich würde das jetzt auch nicht nur auf Herkunft oder sowas beziehen, sondern wirklich auch auf Normalität, eine andere Familienkonstellation zu haben, Vater, Vater und Kind zum Beispiel, oder Mutter, Mutter und nochmal Kind, und auch einfach zu sagen, okay, Familie ist was ganz anderes oder auch nicht verheiratet zu sein. Also Konzepte des Lebens als vielfältig aufzunehmen und sie nicht als negativ, weil es irgendwie eine Norm gibt, wie man zu sein hat. Und diese Norm muss man in der Hinsicht schon durchbrechen. Man kann ja der Norm entsprechen, aber man muss ja nicht sagen, dass das sozusagen das A und O ist und der Rest ist sozusagen anormal, also wenn man das überhaupt so sagen kann. Und ich glaube, da muss man einfach weiter arbeiten, dass nicht so ein Normalitätskonstrukt herrscht und eine Selbstverständlichkeit, immer das als Norm zu sehen, was sozusagen die Mehrheit macht oder eine bestimmte Gruppe macht, sondern dafür zu werben, zu sagen, es ist gut, wenn andere anders sind. Und sich auch damit auseinanderzusetzen, wenn problematische Stellungnahmen da sind oder komische Einstellungen zu bestimmten Lebensentwürfen herrschen. So.
Gehen Sie denn positiv dann in die Zukunft? Also haben Sie einen positiven Ausblick, wenn man das jetzt mal so gesamt gesagt hat, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber vielleicht können Sie da spekulieren.
Naja, positiv ist schwer in diesem Bereich. Also ich glaube, wenn ich...
Sagen wir optimistisch.
Ja, also optimistisch wäre ich schon in Bezug auf, es wird mehr und mehr sichtbar, dass es unterschiedliche Differenzen gibt in der Gesellschaft und dass es Menschen gibt, die sich auch damit auseinandersetzen wollen und auch können und auch müssen. Ich glaube aber, dass es wirklich ein langer Prozess ist, weil ich merke das selber in meiner eigenen Bildungsarbeit, dass es natürlich Prozesse sind. Menschen reflektieren und das heißt aber nicht gleich, dass sie handeln. Sondern sie reflektieren erstmal und sagen, oh, okay, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Oh, die Perspektive habe ich noch nicht eingenommen. Führt dazu, aber trotzdem passieren vielleicht irgendwelche Sprüche oder dass man dann doch denkt, oh Mist. Aber ich denke, das ist der Anfang von allem und dass es auf jeden Fall wichtig ist, da auch was entgegenzusetzen und auch auf ich sag jetzt mal, eine kritische Auseinandersetzung mit Verschiedenheit zu stärken. Und das wirklich in der gesamten Gesellschaft. Also da bin ich schon optimistisch, aber natürlich weiß ich auch, dass Menschen sich natürlich nicht oder dass Menschen auch lange Zeit brauchen, bis sozusagen Wandel stattfindet. Und das ist oft gekoppelt an manchmal Negativerfahrungen, manchmal aber auch einfach an Wandeln auf ganz unterschiedlichen Bereichen. Deshalb hoffe ich, also ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass sozusagen Schritte schon passieren und hoffe einfach, dass da noch verstärkt politisch gehandelt wird.
Ich finde, dem ist nichts mehr hinzuzufügen und ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich hier noch der Hinweis, dass bei uns in der Vielfalt-Mediathek natürlich auch einige Materialien auch für Pädagogen und Pädagoginnen für den Diversitätsansatz auch zu finden sind und ich hoffe, wir konnten Sie dafür begeistern. Und auch wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.